Man sollte nachts immer sein WLAN ausschalten. Wenn man mit der Visa-Karte bezahlt, dann sieht Visa, was man alles kauft. Und Windows ist außerdem eine einzige große Spionagesoftware. Das sind doch alles Mythen. Oder doch nicht?
CT-Uplink.
Moin und hallo zum CT-Uplink am 13. Januar 2024. Heute wird es mythisch, denn wir sprechen über genau das. Mythen aus der IT. Synonyme für das Wort laut Duden sind Dichtung, Erzählung, Legende oder Sage. In der CT-Ausgabe 1 2024 haben wir uns mit Mythen befasst, um zu klären, sind das wirklich welche? Ist das völlig frei erfunden? Und in welchen Mythen steckt vielleicht doch ein Körnchen oder sogar ein großer Brocken Wahrheit? Für dieses Thema habe ich mir drei Kollegen und Kolleginnen eingeladen. Greta Friedrich hat die vier Artikel zu Mythen koordiniert. Hallo Greta.
Hi.
Andrian Möcker und Markus Mons haben neben etlichen anderen von uns Mythen auseinandergenommen. Hallo Andi.
Hi.
Und hallo Markus.
Moin.
Bevor wir über die einzelnen Mythen sprechen, Greta, wie bist du eigentlich dabei vorgegangen, diese Artikel zu konzeptionieren?
Ja, erstmal mussten wir ein paar Mythen zusammenfinden, die wir dann ergründen und erklären konnten. Und ja, erstmal haben wir in der Redaktion rumgefragt, weil wir ja schon ein bisschen Erfahrung mit so Mythenartikeln haben. Das gab es auch schon öfter mal in CT. Und nach der Sammlung in der Redaktion haben wir dann noch die Leserinnen und Leser gefragt, und zwar über Social Media und über unseren Newsletter. Und da kamen dann ganz viele Mythen zusammen, die wir dann auch teils sehr gut verwenden konnten. Wir haben das dann so ein bisschen sortiert nach Themen und haben dann irgendwann uns auf vier Hauptthemenbereiche festgelegt, also Nachhaltigkeit, Betriebssysteme, Sicherheit und Hardware. Und haben dann da so eine Auswahl genommen und auf die AutorInnen verteilt.
Was ist denn der aus deiner Sicht haarsträubendste Mythos?
Also haarsträubend ist das immer noch herumgeistert, dass man Passwörter regelmäßig ändern sollte. Das ist einfach Quatsch und ist immer noch sehr beliebt, wird immer noch überall erzählt. Das BSI hat das, glaube ich, auch lange selber empfohlen. Und ja, das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass es immer noch so hartnäckig ist.
Da gibt ja diesen Ändere dein Passwort-Tag auch, ja. Leicht gruselig. Ja. Und ja, Andi, was war dein fiesester Mythos?
Naja, fies würde ich jetzt nicht sagen, aber was ich ja immer noch hält, ist der Klassiker WLAN nachts abschalten, dass das irgendwie total viel Energie spart, oder dass das WLAN mittlerweile schneller ist, ist auch ebenso Quatsch. Das Kabel wird weiterhin das schnellste bleiben. Na, also solche Sachen halt. Also gerade aus dem Bereich Netzwerk gibt's da so einiges, wo ich mir denke, nein, das ist Quatsch, das stimmt nicht. Aber es hält sich halt, ne?
Aus dem Bereich Glasfaser könnte ich mir vorstellen, gibt es, ich weiß gar nicht, ob zu Glasfaser kam, glaube ich, kein Mythos, ne, aber.
Ich weiß gar nicht, ob wir da was hatten, ich glaube nicht. Aber was ich öfter mal frage, ist die Frage, lohnt sich das überhaupt? Es gibt doch jetzt bald Techniken, womit man über Kupfer noch schneller unterwegs sein kann. Nee, also das, was zu Hause bei uns in die Häuser mittlerweile verlegt wird an Glasfaser, und das, was wir darüber machen, ist nicht mal 1% von dem, was wir an Datenrate darüber fahren können. Also wenn ich so eine Glasfaser vernünftig verlege und wenn die eine gute Fertigungsqualität hat, dann überlebt die mich. Also ne, ich muss nur die Technik davor und dahinter austauschen und dann habe ich wieder eine schnellere Übertragung, also eine höhere Übertragungskapazität. Ne?
Ich muss gerade dran denken, wie beim Thema Glasfaser, dass das ja eigentlich, genau, weil es das Medium der Zukunft überhaupt ist. Und in der Straße, wo meine Eltern wohnen, die Telekom vor einem Dreivierteljahr sowas angefangen hat zu sagen, wir machen einen großen Glasfaserausbau und da gab es dieses Angebot. Wer jetzt sagt, ich möchte einen Glasfaseranschluss, zahlt einfach den Glasfaseranschluss, aber keine Verlegegebühren für die Kabel, nichts. So, du kriegst einfach das Fiber to the Basement dann reingelegt oder Fiber to the Home ist es ja letztlich dann. Und wir haben dann da mal rumgefragt und das waren aus diesem ganzen Block bei uns, also es sind so Reihenhäuser und da hast du vielleicht 20, 30, 40 Parteien oder sowas und da waren 3 oder 4, die dieses Angebot genutzt haben. Und das hat mich schon mega gewundert, weil wenn du es, also wenn du es schon gratis bekommst und es dann nicht zu nehmen, so, aber ja.
Wäre auch ein schöner Mythos, den ich mir vorstellen könnte, den Leute vielleicht glauben, dass sie das jederzeit ja wieder buchen können und dann kommt einfach irgendwer vorbei und gräbt die Straße auf für lau. Dem ist nicht so.
Also genau, wahrscheinlich eher nicht dann.
Nee, also wenn ich das im Nachhinein mache, dann kann mich das bestimmt 10.000, 15.000 Euro kosten, wenn es schlecht kommt. Ja, wäre auch ein Mythos, den ich mir vorstellen könnte. Hatten wir jetzt, glaube ich, so nicht gekriegt, aber ich denke, dass der Glaube bei den Leuten existiert, dass wenn das auf der Straße liegt, dass dann einfach auch wer vorbeikommt und mir das eben mal für lau macht. Ne?
Ja. Markus, ich habe schon angerissen im Intro, wenn ich mit der Visa-Karte zahle, sieht Visa, was ich alles für Drogerieartikel kaufe oder nicht?
Nee, also im Normalfall nicht. Es gäbe prinzipiell eine Ausnahme. Das wäre, wenn du einer entsprechenden Klausel irgendwo zustimmst. Das musst du aber explizit machen. Visa hat so ein Programm in der Richtung mal gehabt. Das haben die aber eingestellt, weil sie gemerkt haben, es wird nicht genutzt. Das wollen die Leute nicht. Aber ansonsten läuft es so, du hast halt auf deiner Karte deine 16-stellige Nummer. Die geht an Visa oder auch an Mastercard, je nachdem. Und ein Teil dieser Nummern sagt halt, welche Bank zuständig ist. Und was die Kreditkartenfirmen dann machen, ist, sie routen das quasi durch. Sie machen eine Betrugsprüfung. Sie nehmen auch die komplette PAN her, um aggregiert, aber eben anonym Daten zu erheben, weil sie die Namen nicht kennen. Die Namen kennt halt nur die Bank. Und deine Bank macht dann alles, was sich daran anschließt. Die Zahlungsabwicklung, die Abrechnung, damit haben Visa und Mastercard dann nichts zu tun.
Sieht Visa denn, wo ich einkaufe und wann? Das sehen sie aber.
Das sehen sie, ja. Das brauchen sie unter anderem, also nutzen sie unter anderem, also klar, die gucken natürlich, stellen natürlich auch Analysen an, aber das brauchen sie zum Beispiel auch für die Betrugserkennung.
Also, das heißt, wenn ich, größte Risiko oder was ich dann ja bewusst mache, wenn ich zum Beispiel mit Payback-Punkten oder so, wenn ich mit der Payback-Karte bezahle oder die vorzeige, wenn ich eine habe bei der beim Einkauf, dann erfährt die Firma Payback, was ich kaufe im Detail.
Das ist korrekt und da gehst du ja vorher auch ganz bewusst einen Vertrag ein. Also im Grunde, richtig, dir wird da ja nicht irgendwie vorenthalten, dass du für die Payback-Punkte und für das Cashback und was du da alles bekommst, der enthält dir niemand vor, dass du das quasi mit deinen Daten bezahlst. Ne?
Gilt das Gesagte auch für Google und Apple Pay?
Das ist ein bisschen differenzierter.
Da wird spannend.
Da wird es etwas spannender, ja. Google guckt schon, also Google nimmt sich grundsätzlich erstmal relativ weitgehende Rechte raus, was sie dürfen. Was sie zum Beispiel nicht kriegen, ist der Einkaufsbon. Sie wissen aber grundsätzlich, wo du eingekauft hast, wenn du Google Pay nutzt.
Die Standorte wahrscheinlich.
Die Standorte
tracken sie dann auch mit übers Handy, ja.
Was sie damit machen, ist ein bisschen unklar. Unser letzter Stand, ist jetzt schon ein bisschen her, war halt, dass sie das jetzt erstmal für Marketingzwecke so nicht nutzen. Apple macht es ganz anders. Apple schröpft quasi die Banken, die Karte ausgeben, die du bei Apple Pay hinterlegt hast. Und die machen darüber ihr Geld. Das heißt, die nutzen die Daten dann nicht, die Einkaufsdaten, um da noch irgendwelche Marketinganalysen oder sonst irgendwie solche Sachen draus zu machen. Aber wie gesagt, das lassen sie sich von den Banken halt teuer bezahlen.
Verstehe, okay, ja. Greta, ist es klimaschädlich, Netflix-Serien zu streamen?
Ja, das ist eine große
oder
Frage.
Ist es klimaschädlicher, als sie auf DVDs oder Blu-rays zu kaufen und offline zu gucken dann?
Ja, das kann man so genau leider nicht beantworten. Das Ding ist, dass man Stream ja auf unterschiedlichen Geräten machen kann und je größer der Bildschirm, desto mehr Energie benötigt man. Das heißt, wenn man jetzt einen Film auf dem Handy streamt im Festnetz, ist es wahrscheinlich weniger klimaschädlich als auf dem großen Fernseher jetzt irgendwie Fernsehen oder eine Blu-ray oder so zu gucken. Sobald man aber zum Beispiel im Mobilfunknetz ist, braucht es wieder viel mehr Energie. Das geht zum Beispiel auch für das WLAN in Zügen, was ja über den Mobilfunk läuft. Es hängt aber also vom Endgerät eben ab, es hängt eben von der Übertragung der Daten ab über Mobilfunk oder Festnetz und es hängt auch von den Rechenzentren ab. Das kann man natürlich überhaupt nicht beeinflussen, auf welchen Servern jetzt die Filme irgendwie liegen. Ja, man kann es leider nicht so genau beziffern, weil es sehr viele Einflussfaktoren hat. Und ich würde sagen, wenn man jetzt unbedingt auf den Fernseher gucken will, wenn man vielleicht einen Filmabend veranstaltet, dann ist erstmal eine DVD vielleicht oder das lineare Fernsehen energiesparender. Aber wenn man da jetzt mit 10 Leuten davor sitzt, kann sich Streaming auch schon wieder lohnen, weil sich dann der Energiebedarf eben auf die vielen Leute verteilt. Also so dramatisch ist es nicht tatsächlich.
Im ersten Moment war mein Reflex zu sagen, wenn DVD oder Blu-ray den Vorteil, dass ich sie beliebig oft angucken kann. Da kann ich natürlich auch beliebig oft streamen, einen Inhalt. Und der Blu-ray-Player verbraucht ja auch Strom jedes Mal, wenn er den Content abspielt. Von daher.
Ja, aber er muss halt nicht jedes Mal wieder übers Internet irgendwie übertragen werden. Aber bei Streaming kann man sich ja auch Sachen, die man jetzt regelmäßig, zum Beispiel bei Musik, bietet sich das ja mehr an, wenn man jetzt Lieblingslieder, kann man sich dann ja auch runterladen und dann werden sie nicht jedes Mal
Playlisten runterladen. Ja.
Genau.
Ja, spannend. Ich merke gerade, ich habe im Intro einen Mythos angerissen, zu dem ich mich jetzt selber befragen kann. diesen wunderhübschen Windows ist eine gigantische Spionagesoftware. Und da habe ich mich ertappt, wie ich natürlich reflexartig zuerst gesagt habe, drauf losgeschrieben habe und gesagt habe, ja, so ein Schwachsinn. Und dann aber denkst du so, ja, Moment. Also man muss ja ein bisschen schauen erstmal, was meine ich überhaupt mit dem Begriff Spionage? Also Spionage im Sinne von Bürger oder Firmen werden gezielt ausspioniert. Ja, wenn es im großen Stil passieren würde, würde es Admins schon irgendwann auffallen. Also es ist halt wahrscheinlich relativ sicher erstmal Unsinn, aber ob zu der Frage, ob es in Windows, das ist ja dann so, dass, ja, aber da sind Sicherheitslücken eingebaut, ne, und das ist, die können da jederzeit an meine Daten ran, wenn sie wollen. Und das ist, naja, es klingt ein bisschen paranoid, aber es ist nicht komplett unwahrscheinlich, weil wir ja gesehen haben, dass es schon Sicherheitslücken gab und auch Malware gegeben hat, die genau darauf aufgesetzt hat. Wie hieß das Ding? Eternal Blue, ne, diese Schwachstelle, auf der dann ja Petya, WannaCry und so diese ganzen Schädlinge basierten, die ja eigentlich auch ein Exploit von der NSA gewesen sind. Und wo wir nicht wirklich wissen, wie, in welch krassem Ausmaß die ausgenutzt wurden vorher schon. Und was dann eher der Mythos ist, es dürfte sein, dass das ein Windows-Problem ist. Wenn die diese wie hieß die? Es gab doch jetzt auch noch vor Jahren auch die Geschichten, dass du diese israelische Firma, die in der Lage war.
Pegasus,
genau. Diese Spyware, die sehr gezielt auf Android und iOS abzielt. Also das, ja, ich würde sagen, das ist nicht komplett paranoid, wenn man davon ausgeht, dass das möglich ist. Aber es ist kein Windows-Problem. Also es ist, Windows haftet dieses Image ja so an. Ne? Das ist ja, hier sind die Bösen schlechthin irgendwie. Das ist so, nicht nur die, im Zweifelsfall.
Ja, so. Also ich meine, das Kernproblem ist ja, es ist einfach ein Closed-Source-Betriebssystem. Ne? Also für mich jetzt als Linuxer, sage ich jetzt mal, also ist das irgendwie blöd dann. Ne? Also ich meine, ich kann da halt nicht reingucken, im Zweifelsfall bei anderen Betriebssystemen. Gut, macOS fällt da jetzt auch nicht drunter, aber habe ich ja doch noch die Möglichkeit, noch mal reinzugucken. Die Community hat die Möglichkeit.
Die Frage, die Frage ist ja dann, hat man zum Beispiel in OpenSSL damals genug reingeguckt? Scheinbar nicht.
Ich meine jetzt eine gewollte Lücke und einfach einen Fehler an sich, ne? Eine Sicherheitslücke, die durch einen Fehler entstanden ist, ist ja jetzt nochmal ein anderes Thema, glaube ich. Aber also ich mache mir da definitiv Sorgen, wenn ich ein Windows benutze, weil du hast ja doch durchaus auch nochmal die Verbindung so in Richtung Windows Update und so weiter. Also ich meine, klar, wenn ich jetzt ein Vesus bei mir zu Hause habe und alles lokal mache und so weiter, ist das ja nochmal ein anderes Thema. Aber sonst sind da ja Verbindungen zu Microsoft, die ich einfach nicht einsehen kann, oder? Also
das ist korrekt, ja. Ja, die hast du tatsächlich. Das, kann man so nicht abstreiten. Genau, es waren noch ein paar mehr zu Hardware auch, ne? Das ist im Windows oder auch im Betriebssystembereich gängig. Das heißt, du musst SSDs trimmen. Was sagt dir das was? Also als SSDs, ich habe mal früher in einem Computerteilladen gearbeitet, habe ich das ein bisschen mitbekommen, als SSDs so in den Mainstream gekommen sind und bezahlbar wurden, als so 150, 200 Euro kostet, man gesagt haben konnte, okay, das kaufe ich mir, das leiste ich mir, damit der PC wirklich schnell wird. Und das Problem ganz zu Anfang war, dass die Speicherzellen oder diese Blöcke in SSDs, damit sie beim künftigen Beschreiben schnell zur Verfügung stehen, im Idealfall vorher ausgenullt sind. Sonst hast du, wie bei einer konventionellen Festplatte, ist es egal. Da werden die Datenbereiche, selbst wenn da Datenschrott von vorher drin liegt, wird einfach überschrieben. Und das geht bei SSDs eben nicht, weil die Speicher, also wenn du dann auf einen Speicherbereich schreiben willst, der schon mit älteren Daten belegt ist, die im System als gelöscht markiert sind, die aber nicht wirklich ausgenullt wurden, sondern einfach, wo das Betriebssystem davon ausgeht, das ist ein freier Bereich. Dann kann es passieren, dass der SSD-Controller beim Schreibzugriff sagt, wow, Moment, da kann ich jetzt nicht sofort reinschreiben, sondern ich muss das erstmal lesen, mit Nullen überschreiben, zurückschreiben und dann kann ich das reinschreiben, was wirklich reingeschrieben werden soll. Und das, ja, das muss gemacht werden, aber das machen Betriebssysteme seit Windows 7 komplett automatisch. Mhm. Also es gibt so ganz bizarre Szenarien, als wenn du noch uralte Controller hast mit 15 Jahre alten Treibern, geht das wahrscheinlich nicht, aber das ist tatsächlich so ein Mythos vom Typ, ja, das ist richtig, SSDs müssen getrimmt werden, aber du musst dich da überhaupt nicht drum kümmern. Das ist 10, 12 Jahre alt, diese Idee, ja. Ich blätter gerade mal so ein bisschen durch, was haben wir noch? Oh ja, Windows spioniert, ja.
Ja, da kommt nämlich einer meiner Lieblingsmythen her, dass Linux per se sicherer ist als Windows oder macOS.
Andi, dein Einsatz.
Das ist nicht so. Man kann auch bei Windows Dinge versemmeln, bei Linux Dinge versemmeln, ja.
Und so gerade aus, ne, ich bin ja so für das Thema Online-Banking mit zuständig. Und das kann dann auch in falscher Sicherheit wiegen, weil die meisten Angriffe aus Online-Banking finden ja gar nicht auf technischer Ebene statt, sondern über Social Engineering. Und wenn du denkst, naja, ich habe ein Linux, mir kann nichts passieren, kann es durchaus passieren, dass du dann eben sozusagen Sorgfalt an anderer Stelle vernachlässigst. Mhm. Und dann kannst du dir auf Virus ja, kannst du dir auf Linux ja wahrscheinlich genauso Malware einhandeln. Die Wahrscheinlichkeit ist etwas geringer, würde ich sagen. Aber ausgeschlossen ist es auch nicht.
Ja, oder Phishing reinfallen.
Genau, und generell auf so Themen wie Phishing reinfallen und dann irgendwie vom, in Anführungsstrichen, Bankberater angerufen werden. Also da bist du als Linux-Nutzer genauso gefährdet wie als Windows-Nutzer.
Absolut. Also ich meine, ich habe auch schon gut gemachte Phishing-Seiten gesehen. Die werden unter Linux genauso schön angezeigt wie unter Windows. Wenn man da nicht drüber nachdenkt und oben irgendwie nicht in die Adresszeile guckt oder sich mal das SSL-Zertifikat ansieht, dann kann man da auch absolut reinfallen. So, gegen Phishing vorzugehen, da gehört noch mehr dazu, als nur einfach ein anderes Betriebssystem zu installieren. Ja.
Wobei ich grundsätzlich sagen würde, wenn man weiß, was man tut, hat Linux natürlich schon einfach Sicherheitsvorteile gegenüber.
Also ich fand das sehr witzig. Ich habe ja vor geraumer Zeit mal diesen Artikel geschrieben, wie man gegen Scammer vorgeht. Und ich hatte tatsächlich einen so einen Anruf bei uns ich hatte mehrere Anrufe in der Redaktion. Und die haben mir dann gesagt, ich solle UltraViewer herunterladen. Das ist halt sowas wie TeamViewer, halt eine Fernwartungssoftware. Die zwingen einen dann ja dazu oder bringen einen dann dazu, sich im Online-Banking anzumelden und machen dann im Prinzip Scheiße im Hintergrund. Das hätte unter meinem Ubuntu gar nicht funktioniert, weil das nämlich nur eine Windows-Software ist. Also selbst wenn ich keine Ahnung gehabt hätte und die runtergeladen hätte, dann hätte Ubuntu gesagt, ja, keine Ahnung, was ich jetzt mit dieser Executable soll. Da passiert dann halt nichts, ne?
Ich glaube, der Kollege Hajo hat doch mal für solche Zwecke, als das mit diesen Hallo, wir sind von der Firma Microsoft, Fake-Anrufen so beliebt war, hat er irgendwie dafür präparierte VM einfach sich zur Seite gelegt und dann die Leute sich darauf einloggen lassen. Und dann ist ganz witzig, dann kannst du gucken, was sie da, ach ja, ist ja nichts drauf, dem PC, ja.
Blöd, können sie sich mal in ihrem Online-Banking anmelden. Ja.
Müssen wir einen anderen planen, ja. Farbdrucker, das fand ich auch sehr interessant, die Kennzeichnung von Ausdrucken durch Laserdrucker mit winzigen gelben Punkten. Mhm. Oder das Laserdrucker, das ist übrigens was, was ich wirklich gelernt habe, dass Laserdrucker per se billiger drucken als Tintendrucker.
Nicht.
Was ja. Also, ja, du hast, weil du gleich immer 2000 Seiten mit einer Kartusche drucken kannst, statt 200. Das war so immer das.
Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie hatten wir das denn eingestuft? Ich habe das
ist ein weiter.
Ist ein bisschen weiter? Hm. Ich weiß gar nicht, wie hatten wir, ja, genau. So, also hier steht natürlich negativ, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das halt definitiv immer zutrifft. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt vergessen, was ich da gelesen habe, muss ich ehrlich sein. Weil ich habe bei mir tatsächlich zu Hause einen Laser, den mir auch unser Druckerspezialist, der Rudi Opitz, mal empfohlen hatte. Und ich druck halt nicht so viel. Und ich glaube, ein Tintenstrahler wäre schon eingetrocknet. Und da frage ich mich dann wieder, ob es dann nicht doch teurer wird am Ende, wenn man nicht so viel druckt.
Ja, das ist eine Sorge, die ich auch, weil ich drucke so ultra, ich würde sagen, ich drucke so einmal pro Jahr etwas aus. Und ich hatte, und das hat sich so über die letzten 10 Jahre so gezogen, und diese Drucker haben einfach gehalten. Ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen. Also ich kenne von früher TM, also so aus den Nullerjahren, kenne ich es auch so, Druck auf jeden Fall. Was muss ich tun, damit mein Drucker nicht kaputt geht? Ja, jeden Monat was ausdrucken. So ja. Irgendwie. Und der stand ein Jahr und der hat sich dann natürlich ein bisschen gereinigt, wenn er, wahrscheinlich ist dabei die halbe Patrone entleert worden, man weiß es nicht, aber hat dann auf jeden Fall einwandfreie Druckqualität, und du guckst und machst dann auch so einen Düsentest, weil dich interessiert, wie viel ist da jetzt eigentlich kaputt, und es ist gar nichts kaputt. Das ist schon so, okay, das offenbar haben sie das irgendwie in den Griff gekriegt. Was ja. Ich sehr abgefahren finde, aber.
Also ich, vielleicht hat sich das auch bei mir als Mythos eingespeichert. Ich weiß gerade nicht, ob wir das behalten haben, aber Tintenstrahler, ja, genau. Ob Tintenstrahler eigentlich eintrocknen, so. Weil das ist bei mir so im Hinterkopf. Und aber.
Dazu steht, glaube ich, nichts in dem.
Ich muss auch sagen, ich habe das Ding 2018 gekauft und seitdem so viel gedruckt, dass es immer noch dieselben Toner von damals sind. Und das funktioniert aber auch einfach, wenn ich den anschmeiße, dann rührt der so ein bisschen und dann drucke ich was und dann fällt das da raus, und das ist natürlich nicht schönste Fotoqualität, aber ne, funktioniert.
Ich hatte als Student einen relativ billigen Canon-Tintenstrahldrucker, das war so, aber so einer, wo das so eine Schwarzpatrone und eine Dreifarb-Kombipatrone. Und in beiden Patronen ist auch fast nichts drin, ist gefühlt ein Tropfen oder sowas drin. Und auf jeden Fall hast du einfach nicht, konntest du völlig vergessen. Und dann habe ich mir so einen relativ preiswerten Brother Laserdrucker gekauft. Das war schon einfach eine geile Anschaffung, weil ich dann immer Probeausdrucke von der Diplomarbeit gemacht habe. Und das sind jedes Mal 100 Seiten. Und da wollte man dann schon, ja, nicht 5 Tintenpatronen für einen Ausdruck verbrauchen, gefühlt. Und ja, genau.
Also ich kenne das. Das war genau meine Motivation auch, als ich mir den ersten Laserdrucker angeschafft habe. Und da hatte ich aber noch in Erinnerung, Tintenstrahldrucker Ende der 90er habe ich ewig nicht benutzt, und dann war alles eingetrocknet. Also,
du hast noch einen anderen schönen Mythos, Markus, beschrieben. Man soll die Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Online-Banking-App nicht auf ein und demselben Smartphone benutzen. Das
klingt. Ja, also das ist der Pfeil nach unten, den wir hier haben. Ich würde den mal in die Waagerechte drehen. Das hängt ein bisschen da, also kommt immer ein bisschen ein Stück weit auch darauf an. Also vorweggeschickt ist, zwei getrennte Geräte ist immer sicherer, immer. Also da kannst du jetzt letztendlich sagen, was du willst. Das ist einfach eine, wie soll ich sagen?
Ein Fakt.
Ja, Fakt.
Ja, okay.
Einfach eine systemische Sache, weil wenn dir jemand jetzt mal das Handy, zum Beispiel das Handy klaut, dann braucht er immer noch deine, zum Beispiel deine Chipkarte, also deine Bezahlkarte. Um dann tatsächlich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung durchzuführen. Also soweit ist das zunächst mal richtig. Und dann kommt es eben darauf an, das ist auch eine eigene Entscheidung, inwieweit man quasi Komfort und Risiko gegeneinander abwägt. Und in der Abwägung würde ich sagen, wenn du dein Handy vernünftig gesichert hast, wenn du natürlich darauf aufpasst, wenn du ja, wie soll ich sagen, dich halt im Internet auch so sicher bewegst, dass du dir nicht irgendwelche Malware da drauf lädst, dann bist du eigentlich safe, weil eigentlich ist der Sinn einer Zwei-Faktor-Authentifizierung ja tatsächlich, jemand erbeutet dein Passwort, gibt das irgendwo ein, kommt dann aber nicht weiter, weil er noch den zweiten Faktor braucht. Und das wehrt ja schon mal einen Großteil aller Angriffe ab. Und klar, wenn jemand auf dein Handy eindringt und dass ihm das irgendwie gelingt, dann bist du natürlich ein bisschen, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch, ne? Aber
ja, vor allem, wenn dann noch die biometrische Authentifizierung irgendwie umgehen können.
Genau, das ist dann auch immer noch so.
Da haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme.
Genau, das ist, nur dann musst du dich halt auch tatsächlich fragen, habe ich mein Handy ausreichend gesichert? Weil genauso kannst du natürlich auch das irgendwie schaffen, dass jemand das Handy und die Karte klaut. Also auch solche Szenarien sind ja durchaus denkbar. Also von daher
Die Karte, ich muss jetzt mal fragen, was ist das Risiko, wenn jemand mein Handy, wenn jemand dann meine Bankkarte?
Naja, also wer dieses Chiptan-Verfahren noch durchführt, sind ja also vor allen Dingen Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken.
Ah, okay. Mhm.
Und da ist es so, wenn du die Girocard, ist halt der Chip da drauf, ist halt gleichzeitig der Sicherheitschip fürs Online-Banking. Mhm. Und dann brauchst du halt so ein TAN-Lesegerät. Und da ist im Grunde genommen auch egal, was du nimmst. Also da brauchst du jetzt kein spezielles oder so, sondern die funktionieren universell. Das heißt, wenn jemand deine Karte hat und dein Online-Banking-Passwort, dann kommt er an deine Sachen halt dran. Also in dem Fall musst du halt auch deine Karte dann hüten wie deinen Augapfel, ne?
Also was mich sehr irritiert hat, weil ich kam zweimal in die Verlegenheit, mein Handy neu einzurichten und habe dann die ING-App, ist das neu eingerichtet, und war etwas verwirrt, dass es jedes Mal, obwohl ich eine sogenannte Mobilfunknummer für Sicherheitsprozesse bei der ING auch angegeben habe, es mir bei der Einrichtung dieser App sagt, danke auch, wir schicken dir jetzt einen Postbrief zu, in dem ein Einmalcode steht. Und ich lese auf der Web, hatte das einmal, habe dann gedacht, hast du diese Nummer nicht hinterlegt? Hinterlege sie nochmal. Sie zeigen die Nummer ja auch sinnvollerweise nicht an, sondern sie sagen, ja, wenn du dir nicht sicher bist, ob du die richtige Nummer hinterlegt hast, hinterleg sie einfach nochmal. Und dann so, ja, okay, habe ich die halt nochmal hinterlegt. Hatte ich das gleiche Szenario ein, zwei Monate später irgendwann nochmal und richte diese App wieder ein. Und er sagt wieder, er lässt gar keine Wahl. Ne, sagt einfach, ja, danke, Brief ist unterwegs. Und so, warum? Die Hilfeseiten sagen ausdrücklich, die Mobilfunknummer für Sicherheitsprozesse ist zum Beispiel, falls jemand von der ING zuschaut, vielleicht könnt ihr das erklären. Diese Nummer ist dafür da, wenn du zum Beispiel deine ING-App nur auf einem einzigen Gerät eingerichtet hattest und das Gerät verloren ist, neu eingerichtet wurde, wie auch immer, um dann auf einem neuen Gerät einrichten zu können. Und also wofür ist diese Mobilfunknummer da, wenn ich sie gar nicht nutzen kann? Das fand ich sehr merkwürdig.
Müsste man tatsächlich mal nachgehen. Also ich habe eine funktionierende Konfiguration von der ING und
habe auch eine funktionierende Konfiguration.
Nicht mehr geändert.
Es liegt an dir persönlich.
Also ich bin aber grundsätzlich jemand, der ein Stück weit tatsächlich ein Verfechter ist, an der Stelle den klassischen Brief zu nehmen. Weil diese Verzögerung von ein, zwei Tagen, sagen wir mal, vielen Betrügern, die auf die Weise zum Beispiel versuchen, dich dazu zu bringen, ein Konto zu eröffnen und so, und die Zugangsdaten landen dann aber bei den Betrügern unter dem Vorwand, du machst irgendeinen Markttest oder so, das wird halt deutlich schwieriger, weil der Brief muss ja an dich gehen. Und dann hast du den Brief nochmal in der Hand und kannst dich fragen, was ist das hier jetzt eigentlich? Die haben mir doch was ganz anderes erzählt. Also ich finde das grundsätzlich mit dem Brief schon besser und du eröffnest eigentlich auch nicht wild irgendwie dreimal in der Woche ein neues Bankkonto, ne? Also eigentlich überlegst du dir das ja vorher und dann hast du auch zwei Tage Zeit, um diesen Brief zu kriegen. Also es wird ja immer so getan, so, ja, dann geht das alles sofort und so. Und ich denke immer bei einem Bankkonto.
Piano.
Piano, also ist ein Bankkonto.
Ja, es ist richtig auf jeden Fall. Und wobei es bei dem Fall ja gar nicht um ein neues Konto ging. Ne? Das war
Stimmt. Das ist natürlich dann ein Stück weit misslich.
Das war so ein bisschen ungünstig.
Mein Hauptkonto ist halt bei einer Volksbank und da ist das auch so. Da kriegst du halt auch einen Brief zugeschickt.
Der Trick ist im Prinzip für mich, also das ist die Frage, kann ich das bedenkenlos machen? Ich würde jetzt einfach auf dem Tablet meiner Mutter zum Beispiel oder meines Vaters, also es sind moderne Geräte, die auch mit Sicherheitsupdates versorgt werden und so weiter, diese App einrichten als Zweitgerät und was dann ja unter Zuhilfenahme der ersten Installation möglich ist, einfach durch Abscannen dieses QR-Codes oder durch, nicht mal, einfach durch Bestätigen, ja, ich will das auf diesem Gerät einrichten und diese App dort quasi verstecken, damit niemand sagt so, hä, was ist denn das für eine App, die ich da jetzt drauf habe? Also solange ich diese App mit einem hinreichend guten Code gesichert habe, ist das doch eigentlich ein gutes Backup, oder? Wenn ich das Handy verliere, wie auch immer, neu einrichte, kann ich einfach von diesem Gerät aus.
Kannst du. Musst du halt immer, also das ist, ich denke an ganz vielen Stellen, das ist auch einfach eine Abwägung, ne? Wie viel Risiko du eingehen willst, und bei Risiko sprechen wir immer in den meisten Fällen ja davon, dass es im Grunde genommen ein sehr kleines Risiko ist, immer noch.
Ja.
Und das ist halt einfach dann an vielen Stellen aus meiner Sicht auch eine Abwägung. Und ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, nee, ich will das Risiko so weit minimieren, wie es geht. Also finde ich völlig verständlich. Genauso wie Leute, die sagen, na ja, ein kleines Risiko gehe ich ein, solange ich das den Eindruck habe, ich kann das kontrollieren oder es auch tatsächlich kontrollieren kann. Das ist natürlich, man sollte nicht nur den Eindruck haben, sondern es auch tatsächlich kontrollieren können. Aber dann sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt den Punkt, auf Komfort komplett zu verzichten.
Ja. Greta, du hast hier diesen Mythos, Computer und Smartphones leben immer kürzer.
Ja, also habe ich nicht geschrieben, aber ja.
Ja, du hast ihn, genau, aber du, genau, es war in dem Artikel von dir genau, drin.
Ja.
Das klingt auch für mich erstmal komisch. Ist das so?
Nee, tatsächlich ist es nicht so. Also wenn man sich Umfragen und Statistiken anguckt, aber ich glaube, das Gefühl ist so, weil man auch so bei Alltagsgeräten wie jetzt Waschmaschinen oder so einfach seit Jahren zunehmend das Gefühl hat, dass die einfach nach 2 Jahren kaputt gehen, damit man sich dann ein neues Gerät kauft.
Geplante Obsoleszenz.
Ja, genau. Das,
ja.
Mhm. Und ich glaube, bei Elektronik hat man das Gefühl vielleicht auch, also bei Smartphones und PCs. Aber ich glaube, der Kollege Christoph Windeck hat da eine Umfrage von Bitkom zitiert, woraus kam, dass mehr Leute ihre Smartphones länger behalten. Länger als 2 Jahre, glaube ich, steht da drin. Und das sind auch nur 23% oder 25% der Menschen. Also viele Menschen wechseln ihr Handy durchaus ziemlich häufig. Aber die Tendenz ist so, dass man die Geräte länger behält.
Der Trend geht ja eigentlich gerade auch bei Android-Geräten immer mehr dahin, dass man sich auch mit den Support-Zyklen an Apple annähert.
Ja.
Das, ich sag mal, so vor ein paar Jahren hast du ja Glück, wenn ein Android-Handy überhaupt 2 Jahre Update bekommen hat. Es sei denn, du hast ein Google Pixel jetzt, was 3 Jahre garantiert. Inzwischen haben die Pixel was? 7 Jahre Garantie. Das Fairphone gibt sogar mit 8 Jahren Garantie. Also Update-Garantie und auch Teileverfügbarkeit. Also von daher.
Also ich habe momentan Pixel 5. Ich weiß, ich glaube, das Support-Ende nähert sich jetzt so langsam. Aber es gibt ja noch Custom-ROMs dafür. Ich bin jetzt allerdings gerade am Überlegen, kaufe ich mir neues oder nicht, weil jetzt ist nämlich der Akku langsam platt. Der ist nicht mehr so geil. Und es macht wenig Spaß, den auszutauschen. Und das Gerät ist nicht mehr so viel wert, wie der Akkutausch kostet. Und jetzt bin ich am Überlegen, was mache ich. Aber ich habe auch das Gefühl, dieser Hype ist einfach vorbei. So, also ich habe jetzt keine Ambitionen, mir aus technischen Gründen ein neues Smartphone zu kaufen. So, also das, was ich da habe, das reicht vollkommen aus. Und da ist ein 5G-Modem drin. Ich brauche mobil keine schnelleren Daten als das, was darüber geht. Das kann alle Frequenzbänder, die jetzt gerade aktuell ist, was ja eine Zeit lang bei LTE ein Problem war, dass irgendwie Band 20 gefehlt hat und man auf dem Land dann nur GSM hatte.
Ja.
Ich wüsste halt nicht, warum ich mir aus technischen Gründen ein neues Gerät kaufen kann. Ich vermute, vielen wird es auch so gehen. Ne?
Es sei denn, du willst zum Beispiel auch ein Teleobjektiv mit drin haben.
Nee.
Fünffach. Ja, gut.
Wie im Pixel 8 Pro, oder?
Nee, ich habe zu Hause eine
echte Kamera.
Eine Canon 760D oder so.
Ja, okay.
Und dafür auch ein 200er Tele, das schlägt jedes Smartphone-Tele umlängen.
Ja.
Also, das brauche ich nicht und so viel fotografiere ich mit dem Handy halt nicht. Also, bei mir sind es dann eher so die Bilder von irgendwelchem Technikkram, irgendwelche Zählerstände oder keine Ahnung, irgendwas in der Photovoltaikanlage rumgeschraubt und das mal für die Dokumentation fotografiert und es ist also
ja,
selten mal Urlaubsbilder oder sowas halt. Ne?
Da hatten wir auch im Sommer auch eine Folge, die eine Uplink, CT-Uplink-Folge, die auch so ein bisschen in Richtung Mythos geht, wo wir das gegenübergestellt hatten braucht man eigentlich noch eine richtige Kamera? Mhm. Oder tut's nicht auch ein gutes Kamera-Handy? Und ja, klar, hängt. Also weil es gibt ja diesen Glauben, Kamera ist komplett überflüssig inzwischen. Ne? Und wenn man dann, das dachte ich auch, bis ich hatte da, ich glaube, ein Pixel 3a war es zu dem Zeitpunkt, was schon damals für ein Smartphone wahrscheinlich mit die besten Fotos gemacht hat. Und hatte dann aber ganz billig irgendwo so ein absolutes Minimalmodell von einer Systemkamera, eine Canon, eine EOS M100 ist das. Mhm. Und dachte ich, komm, jetzt vergleichst du das mal, das kann auch nicht so riesig sein. Wow, okay. Doch, es ist ein sehr großer Unterschied. Ja.
Naja, es gibt halt Dinge, die kriegt man nicht weg und unter anderem die Physik dieses Universums.
Ja, die Physik eines briefmarkengroßen Sensors
halt. Ist, genau, und halt irgendwie so ein Mini-Objektiv. Ja. Das sieht halt einfach besser aus. Aber ich glaube, für einfache Urlaubsfotos sind, glaube ich, Smartphone-Kameras völlig ausreichend. Wer irgendwie mehr machen möchte, wer irgendwie, keine Ahnung, den Leuchtturm aus 1500 Meter Entfernung ranholen möchte oder so, der wird wahrscheinlich eine Systemkamera oder vielleicht irgendwie auch eine kleinere, oder Spiegelreflex kauft man ja heutzutage nicht mehr, ne? Also so, meistens sind das dann so solche Mirrorless-Kameras oder so, irgendwas Kleineres, was aber auch doch noch größer ist als so eine Point-and-Shoot oder so, ne?
Und die gibt's ja auch in schön klein, ne? Also ich habe eine Alpha 6300 von Sony und auch schon seit Jahren. Und ich finde die auch so kompakt. Und wenn du das Standard-Kit-Objektiv mitnimmst, dann ist das Ding einfach, also Hosentasche würde ich jetzt nicht sagen, aber eine Jackentasche kriegst du es eigentlich schon, ne? Also und damit kannst du dann aber eben auch mehr machen. Also gerade im Telebereich oder so, da kommen Handykameras nicht dran und auch bei Nachtfotografie kannst du immer noch mehr machen. Langzeitbelichtung, solche Geschichten, würde ich sagen.
Ja, Nachtmodus beim Pixel, der das dann so 4 Minuten lang Bilder stackt oder so. Die Alternative. Was auch beeindruckend aussieht, aber eben dann doch auch sehr künstlich ist. Ja. Ja, habt ihr noch irgendwas an Mythen, wo ihr sagt, das ist so hanebüchen, das muss man auch noch erzählen?
Wir können gerne nochmal über Photovoltaik-Mythen sprechen. Ich finde, der Christoph
bitte, ja.
hat ja was Schönes aufgeschrieben, und zwar, dass Photovoltaik-Anlagen mit Akkus generell auch gegen Ausfälle des Stromnetzes schützen, also als Notstrom dienen. Dem ist halt einfach nicht so, ne? Also das ist alles netzgebundene, also in den vielen Fällen ist das netzgebundene Technik. Wenn man da Notstrom haben will, muss man sich halt noch Dinge dazu bauen lassen. Das ist nicht ganz unkompliziert, gerade wenn man das gesamte Haus versorgen will. Es gibt so Wechselrichter, da hat man dann einen Anschluss, wo man dann eine Steckdose einfach nach außen führt und daran kann man dann halt Zeug anschließen, wenn der Strom ausgefallen ist. Wenn man komplett Notstrom haben möchte, muss man wirklich auch einiges umstrukturieren in der Elektroverteilung. Dementsprechend, wenn ich das nicht hab machen lassen, dann ist halt auch genauso bei mir das Licht aus, wenn das Netz ausfällt, wie bei allen anderen auch. Gleiches gilt halt für Balkonkraftwerke, ne? Balkonkraftwerke sind außer man macht sich jetzt irgendwelche Mühe mit irgendwelchen Powerstations, dann sind Balkonkraftwerke halt auch genauso netzgebunden, laufen netzsynchron und unterstützen einfach keinen Inselbetrieb, ne? Also das ist tatsächlich ein Mythos, der hat es jetzt, glaube ich, nicht ins Heft geschafft, aber der ist bei uns doch durchaus öfter mal in Lasermails aufgetaucht, wo Leute dachten, ja, also ich schließe das ja jetzt an und weil ich dann meine Solarmodule habe und wenn der Strom ausfällt, dann produzieren die ja weiter. Nee, das kriegt der Wechselrichter. Der Wechselrichter kriegt das innerhalb von wenigen Millisekunden mit und schaltet dann halt ab.
Das ist auch, finde ich auch schön, weil ich hätte genau das Gleiche geglaubt.
Ja.
Also wenn ich eine riesen Phalanx an Akkus habe, irgendwie so, warum why? Also, ne, warum geht das dann nicht?
So. Es gibt mehrere Wechselrichter-Betriebsmodi. In den meisten Fällen sind das sogenannte Netzwechselrichter. Das heißt, die synchronisieren sich mit der Wechselspannung, die aus dem Stromnetz kommt, und produzieren eine leicht höhere Spannung, phasensynchron, um dann entsprechend die Verbraucher im Haus davon zu überzeugen, den Strom abzunehmen. Also einfach Physik. So. Also, und wenn ich wirklich Notstromtechnik haben möchte, dann muss ich einerseits eine Entität haben, die das irgendwie mitkriegt, zum Beispiel so ein kleines Smart Meter, was einfach vom Wechselrichter, vom Solarwechselrichter abgefragt wird. Und das ist dann praktisch auf Netzseite. Und wenn das plötzlich weg ist, dann kriegt der Wechselrichter das mit und schaltet entsprechend zwei Schütze, also zwei große Schaltelemente, um das Netz allpolig wegzutrennen, weil sonst kann es eventuell Peng machen, wenn der Strom draußen wieder angeht, dann ist das eventuell nicht so gut. Nicht nur eventuell, das wird wahrscheinlich passieren. Und dann kann der Wechselrichter in den Inselbetrieb gehen und seine eigene Netzfrequenz, seine eigene Spannung produzieren, und dann wird mein Haus wieder versorgt. Und wenn der Smart Meter wieder da ist, also wenn der Wechselrichter merkt, okay, ich kann das Smart Meter wieder abfragen, dann stellt er entsprechend die Produktion ein, schaltet das Netz wieder auf und schaltet dann wieder in den netzsynchronen Betrieb. So kann ich das machen. Aber dafür muss ich halt Dinge in der Elektroinstallation ändern. Das ist nicht einfach mit in die Steckdose stecken getan. Da brauche ich zusätzliche Schaltelemente und so weiter, wie eben gerade schon gesagt. Ne?
Ja, spannend. Ich danke euch für eure Beiträge. Für euch Zuhörer, Zuschauer, habe ich zum Schluss noch einen Tipp. Und zwar haben wir von der CT, vom CT-Magazin, einen WhatsApp-Kanal, den ihr abonnieren könnt. Entweder ihr sucht in den WhatsApp-Kanälen direkt nach CT-Magazin, ob mit Apostroph oder ohne, ist dabei relativ egal. Oder ansonsten verlinken wir den Kanal auch. Auf dem Kanal stellen Thorsten und Jan aus der Chefredaktion kommentieren aktuelle Entwicklungen aus der IT und schauen auch so ein bisschen, was Kollegen eigentlich momentan so am Basteln sind, und ja, kommentieren, ordnen ein. Schaut doch mal rein, wenn ihr bei WhatsApp seid, könnt ihr uns abonnieren. Ich danke euch fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal.